When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
Du musst nicht sofort die Welt retten. Justiere an den Moment und du darfst trotzdem weiter Produktkommunikation machen.
Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute mit uns Limonade machst.
Und ich glaube, das ist eine Zeit, wo man wirklich mit Bedacht und mit sehr viel Herz vorgehen muss, damit man nichts verkehrt macht.
Wir Menschen lieben gute Geschichten und neben einer intelligenten Handlung brauchen wir zusätzlich eine ordentliche Portion Gefühl. Forrest Gump wurde sicher nicht alleine wegen seines herausragenden Tischtennistalents ein Weltstar. Und Gefühle oder besser Empathie, wie zumindest einer unserer heutigen Gäste sagen würde, sind in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Bezeichnend finde ich, dass beide Gesprächspartner gefragt haben, ob wir für heute zusätzlich zur reinen Tonaufnahme noch ein Videomeeting aufsetzen können, damit die Unterhaltung noch persönlicher wird. Ich freue mich ganz besonders auf meine beiden Gäste, Frank Vogel und Kate Burgert. Frank ist Vermarktungschef bei Gruner & Jahr sowie Chief Sales und Marketing Officer der Adelines. Mir persönlich sind Franks Auftritte bei Events immer als ein echtes Highlight im Gedächtnis geblieben. Vor allem auch dank seiner Gabe, großartige Storys zu erzählen. Herzlich willkommen, lieber Frank.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Franks Limonadenrezept zur heutigen Folge. Deutschland erwartet zukünftig noch mehr, dass Marken soziales Engagement, Haltung und Verantwortung für die Gesellschaft zeigen. Und wie geht das besser als durch gute Storys? Und ein herzliches Willkommen auch an Kate Burgert. Kate ist seit 1993 in verschiedenen führenden Positionen in der deutschen Agenturlandschaft zu Hause. Nach einem Abstecher zu Gruner & Jahr führt Kate seit Januar 2016 die OMD Hamburg. Und das macht sie mit ganz viel Empathie. Schön, dass du heute bei uns bist, liebe Kate.
Danke, Benni. Freue mich auch. Freue mich auch wieder mit Frank zusammen zu sein. Wir haben damals bei Gruner & Jahr im Büro geteilt. Und jetzt kommen wir wieder zusammen. Das ist toll.
Sehr schön. Und Kates Limonadenrezept für heute? Kampagnen nicht automatisch stoppen, sondern ganz individuell prüfen und Kampagnen anpassen und auch mit Empathie eine ganz andere Botschaft senden. Lieber Frank, was hat sich für dich persönlich in der Krise verändert und spürst du an dir eine veränderte Wahrnehmung, wenn du Werbung schaust?
Ja, was hat sich verändert? Also wie wahrscheinlich für fast alle Menschen sitze ich jetzt nicht am Baumwall in Hamburg oder am Picasso-Platz in Köln, also weil ich ja sowohl in Hamburg als auch in Köln bin, das ist derzeit nicht der Fall, sondern ich sitze im Homeoffice St. Georg. Das ist schon eine große Veränderung, also weil das ganze Reisen meines Jobs, also viel bei Kunden und Agenturen zu sein, das findet jetzt alles remote statt. Und es ist schon so, dass ich das manchmal vermisse und manchmal aber auch tatsächlich ganz, ganz schön finde. Vor allem, also mein Balkon profitiert davon, der ist grüner denn je. Ich koche mehr, also all das, was alle anderen auch machen, das passiert bei mir auch. Und also insofern gibt es da durchaus auch ein paar schöne Effekte. Und zu deiner zweiten Frage, Benni, gibt es eine Veränderung in dem, wie ich Werbung schaue? Und da würde ich sagen, ja. Und das ist eigentlich auch völlig logisch, dass das so ist, weil es so viele Veränderungen ja gerade um uns rum passieren. Und dann ist es auch ganz klar, dass es auf meine Werbewahrnehmung Auswirkungen hat. Es gibt ja, wenn man es ein bisschen in der Psychologie orientiert, gibt es ja diesen Spruch, wenn es um Kommunikation in Gruppen geht, Störungen haben Vorrang. Und wir haben gerade eine ganz große Störung, wenn man das so will. Und so zu tun, als ob es die nicht gäbe, das ist quasi unmöglich. Und insofern, wenn Werbung das schafft, also diese massive Veränderung oder sagen wir auch mal Störung mit zu integrieren, dann hat sie mich viel eher. Also so, insofern würde ich das so zusammenfassen, was Werbung eigentlich heute machen muss, um mich als Konsument zu bekommen.
Vielen Dank. Ich glaube schon ein kleiner Sneak Preview auf das, was wir gleich auch noch im Gespräch weiter hören werden. Kate, wie geht es dir im Homeoffice?
Ich, ganz ehrlich, Frank hat es auch gerade angedeutet, ich fühle mich ein bisschen wie Jekyll und Hyde, weil auf der einen Seite freue ich mich wahnsinnig mehr zu Hause zu sein. Ich bin sonst im normalen Leben sehr selten in meine eigenen vier Wände. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite kann ich es kaum erwarten, wieder zurück ins Büro zu gehen. Ich genieße es, meine Kinder jeden Tag zu sehen. Auf der anderen Seite gehen sie mir auch furchtbar auf die Nerven. Ich freue mich wieder Zeit, auch zum Kochen zu haben. Und auf der anderen Seite kann ich meine eigene Kochkünste nicht mehr sehen und freue mich aufs nächste Restaurant. Also es ist eine Hin und Her. Ich merke, ich bin auch emotionaler drauf als sonst. Reagiere sehr emotional auf gute Werbung, gute Stories in dieser Zeit. Und ich frage mich einfach, sowohl als Privatperson als auch beruflich, wie die Veränderung, die ich bei mir selber wahrnehme und auch um mich herum, ob sie nachhaltig sein werden. Ja, und ob wir, wenn wir Kunden beraten, und letztendlich Frank und ich haben da die gleiche Aufgaben, wir helfen und unterstützen unsere Kunden, die Werbung treibende, gute Stories zu erzählen, um an ihre Zielgruppen ranzukommen und eine Relevanz zu erzeugen. Und damit das gelingt, müssen Marken mit den Köpfen der Menschen reden, auch mit den Herzen und auch mit deren Bauchgefühl. Und ich frage mich, wenn alle da draußen auch so durcheinander sind wie ich, wie helfen wir Marken, dies zu navigieren, sich zu orientieren? Und wird der New Normal wirklich so anders sein als vorher? Bleiben die Leute dabei? Ich meine, Frank, wie findest du das? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe die Antwort nicht. Ich merke nur, wenn meine Haltung so bleibt, wie es jetzt ist, werde ich auf ganz andere Inhalte anspringen in der Zukunft, als vielleicht vor 3 Monaten der Fall war. Geht es dir ähnlich?
Also wenn the new normal ist, dass alles so ist wie jetzt, dann ist das definitiv so. Die spannende Frage ist ja, was passiert denn also jetzt in der nächsten Zeit? So, ne? Also da gibt es ja auch unterschiedliche Szenarien. Ich glaube, wir haben alle mitgekriegt, was so das Zukunftsinstitut gesagt hat, Matthias Hawkes, also so, dass wenn wir zurückgucken werden, dass man einmal versucht, sich weiter in die Zukunft zu beamen, um zu gucken, so wenn man von dort aus wieder zurückguckt, was sieht man dann eigentlich? Und also ein paar Sachen, glaube ich, werden sich nachhaltig verändern. Also diese Erfahrung, was macht das mit uns, remote zu sein oder doch wieder mehr zu Hause zu sein, und muss eigentlich jedes Business-Meeting physisch stattfinden oder können wir nicht auch Videocalls machen oder sowas? Ich glaube, da wird sich ganz viel verändern. Und ich glaube persönlich auch, und da gibt es aber unterschiedliche Szenarien zu, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Entschleunigung, dass das schon etwas ist, was Menschen jetzt nochmal anders verinnerlicht und gespürt haben, und das wird bleiben. Was ich selber nicht so genau weiß, ist, was das, da ja die gesamte Wirtschaft einmal komplett runtergefahren ist, was passiert eigentlich durch die ganzen, ja, den wirtschaftlichen Druck, den wir abbekommen. Also weil das eine ist ja, wir entschleunigen, wir sind mehr bei uns. Wenn der ganze Druck aber massiv hochfährt, ist natürlich die Sorge, können wir das auf Dauer halten?
Ja, das stimmt. Und es ist... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich nehme wahr um mich herum, aber auch bei mir, eine ganz andere Umgang miteinander. Ob das im Freundeskreis ist. Ich war immer leider bekannt im Freundeskreis dafür, dass ich ein bisschen treulose Tomate bin und mich kaum melde und nie ans Telefon gehe und irgendwas. Was ich jetzt an Mittwoch-FaceTime-Drinking und Freitagabend mit bestimmten Freunden und Samstag-Brunch per FaceTime mit anderen Freundeskreisen irgendwie habe. Es ist so toll. Ich frage mich, warum man das nicht vorher irgendwie doch hingekriegt oder warum man sich vorher nicht die Zeit dafür genommen hat. Ich hoffe, dass sowas bleibt. Ich glaube, das geht viele Konsumenten so, diese Art von digitale Zusammenkommen, aufeinander aufpassen, bei den Freunden anrufen, die häufiger anrufen, die vielleicht alleine wohnen und nicht den Austausch haben durch familiäre Mitglieder unter dem gleichen Dach. Also ich hoffe, dass das bleibt, und ich hoffe auch, und das ist die Romantikerin, glaube ich, in mir, dass diese Dankbarkeit, die wir in der Gesellschaft auch spüren, dass man sich bei seiner Verkäuferin an der Kasse bedankt oder bei den Krankenschwestern, also da kriege ich sofort Tränen in den Augen, wenn ich sehe, wie in Spanien oder in Großbritannien um 18 Uhr, dass die alle vor die Türen stehen und klatschen, für die Leute, die gerade Leben retten. Also, und ich hoffe so sehr, dass diese Perspektive, wo ordne ich mich und meine Bedürfnisse in eine gesellschaftliche Struktur ein, dass das ein Stück weit bleibt. Ich glaube, das würde uns gut tun. Ich glaube aber nicht, dass alle Marken gut und glaubwürdig damit fahren können, auf diesem Zug aufzuspringen. Weißt du, was ich meine? Ich so hoffe, dass die Veränderungen, die stattfinden, nicht dazu führen, dass alle Marken sagen, oh, ich brauche einen Purpose, sondern dass das wirklich eine authentische, glaubwürdige Art und Weise mit dieser Veränderung in der Gesellschaft gibt. hoffe ich. Ich meine, ich weiß nicht, du warst Januar, glaube ich, auch bei dem Deutschen Medienkongress in Frankfurt. Da waren ganz viele Vorträge zum Thema, braucht Marketing Purpose, ich brauche nachhaltige Ziele als eine Marke und so weiter. Da saßen ganz viele Leute um mich herum, ob das Werbungtreibende waren oder Leute aus Agenturen oder so, die gesagt haben, ja, jeder braucht einen Purpose, ja, ist klar. Und da wurde es ein bisschen abgetan. Ich hoffe, dass das nicht jetzt kurzfristig ausgenutzt wird, um sich besser darzustellen, wenn man das nicht wirklich ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Und ich glaube, wenn du versuchst, dir einfach so einen Purpose drum rumzuschnallen im Sinne von, ich bin jetzt mal nett, aber bin's eigentlich gar nicht. Also, weil das ist ja das, was du sagst. Also so, ich tue mal so, als ob ich nett wäre, aber eigentlich bin ich gar nicht nett.
Das, warum lächelst du mich an, wenn du das sagst? Wir sind doch beide total nett.
Wir sind immer nett. Also, ja. Aber so eine Bürogemeinschaft, da ist man ja auf Dauer sehr ehrlich miteinander.
Das ist, ja, das stimmt.
Aber also ich tue da nett und bin es eigentlich gar nicht. Das ist natürlich eine Gefahr. Und zwar immer die Gefahr, dass du es doch irgendwann schnallst und dann bricht das Kommunikative in sich zusammen. Und das sehen wir ja auch immer mal wieder, wenn so ein Purpose einfach nur genommen wird, aber dahinter also kein Neudeutsch Fulfillment kommt. Also ich muss dann schon, wenn ich wirklich sage, ich habe einen Purpose, dann sind Taten immer lauter als Worte. So. Also das muss mir natürlich klar sein. Ich glaube schon, dass wir auf Dauer Marken, die es ernst meinen mit dem Purpose, die etwas Gemeinnütziges, etwas, was der Gesamtheit nutzt, in den Vordergrund stellen und das ernsthaft betreiben, dass die davon einen Vorteil haben können. Da bin ich schon von überzeugt, dass das geht. Also es geht einfach nur immer weiter um den Gewinn und den Gewinn und den Gewinn. Das können ja viele Konsumenten für sich nicht durchholen als etwas, was sie selber als sinnvoll finden. Und deswegen, wenn eine Marke gesellschaftliches Engagement betreibt und es zur Marke passt und ehrlich gemeint ist, glaube ich, entsteht daraus ein Vorteil.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn diese übergreifende Geiz-ist-geil-Mentalität vielleicht einen Gang runterschalten würde in der Zukunft, auch was Kommunikation von Marken angeht, weil ich glaube, das passt nicht in den Zeitgeist mehr rein. Und es wird spannend zu sein, welche Schichten von den Veränderungen, die wir jetzt gerade sehen, wirklich tatsächlich nachhaltig sein werden. Ich glaube, du hast recht, das Thema wie nachhaltiger Einkaufen, regionale Produkte, solche Geschichten, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich frage mich aber, ob andere zwischenmenschliche Töne, ob die nicht im Alltag wieder untergehen, wenn das Leben wieder hochfährt. Ich hoffe nicht. Aber ihr erstellt unglaublich viele Content-Konzepte und Empfehlungen für Kunden. Habt ihr schon gemerkt, durch Anfragen oder konkrete Diskussionen, dass Marken bereit sind, an sich da auch zu arbeiten und sich vielleicht anders zu positionieren?
Also ich würde sagen, das ist gar nicht nur durch Corona, sondern das hat ehrlich gesagt so schon in den letzten anderthalb Jahren total Fahrt aufgenommen. Also man hört es nicht nur im Medienkongress, sondern also wenn du wirklich tatsächlich mit Marketing-Media-Entscheidern sprichst, hat das eine viel größere Relevanz, als das vor 2 Jahren der Fall war. Und das würde ich auch unabhängig von Corona sehen. Die spannende Frage ist tatsächlich, ist Corona jetzt eigentlich ein Beschleuniger dafür oder andersrum ist es sogar ein Verhinderer? Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt von einem Kunden gehört, das fand ich aus meiner persönlichen Sicht fast erleichternd, dass die eine Studie durchgeführt haben, also Fast Moving Consumer Goods und wirklich eine ganz aktuelle Studie, dass das Thema Nachhaltigkeit durch Corona aus Konsumentensicht nicht an Fahrt verliert, sondern dass Konsumenten eher gerade also jetzt Momentaufnahme sagen, das nimmt noch weiter an Geschwindigkeit zu. Das würde ich super finden, aber 100% sagen kann man es nicht. Ich glaube, aus der Erfahrung heraus, Stand jetzt, kann ich das auch nachvollziehen, dass das zunimmt. Und wir werden natürlich schlussendlich immer alles haben. Also was du gerade gesagt hast, diese Geiz ist geil Mentalität, dass die irgendwie zurückgehen wird, das glaube ich auch. Aber ich glaube, wir werden natürlich immer alles haben. Wir werden trotzdem weiter Schnäppchenjäger haben. Wir werden trotzdem Menschen sagen, wenn ich hier noch was sparen kann, dann ist es mir auch nicht so ganz wichtig, ob die Produkte jetzt aus Deutschland kommen oder sonst was. Mhm. Das ist diese Ambivalenz, die wir halt in alle in uns haben. Du machst das eine und das andere auch. Also, und das sehen wir tatsächlich in Kundenanfragen, wenn ich jetzt in Adelines-Logiken denke, aber das sehen wir auch, wenn es um reine Mediennutzung geht. Also da siehst du eben auch beides. Also Menschen haben einerseits ein großes Bedürfnis, gerade informiert zu werden, wirklich auch alles zu wissen, sehr logisch. Also ich möchte eben auch einfach wissen, wie viele Neuinfektionen gibt es. Und zeitgleich gibt es aber eine ganz große Sehnsucht nach Eskapismus.
Ja, genau.
Also so, das und zwar, das gibt es beides. Also man hätte ja denken können, okay, nur die Newsformate, also von NTV bis Spiegel, profitieren davon. Aber es ist eben auch so, dass Let's Dance All-Time Reichweitenzuwächse hat und dass wir plötzlich wahnsinnig viele neue Gala-Neuabos haben. Und ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass wir eben tatsächlich nicht nur schwarz und weiß sind, wir sind nicht nur Anspruch oder nur blöd, sondern wir sind tatsächlich ja immer irgendwie beides. Und insofern siehst du das, finde ich spannend, in der Mediennutzung, die ja immer ein bisschen mehr über uns aussagt, als wir vielleicht manchmal auch selber über uns sagen würden. Und das kannst du wahrscheinlich auch rückdrehen, also zum ganzen Thema Purpose und Nachhaltigkeit. Wir finden das schon gut, aber vielleicht auch nicht in jeder Sekunde.
Ich finde auch, dass es vielschichtig bleiben wird. Also wir wissen alle, es gibt Kunden, die Welt ist so fragmentiert geworden in den letzten Jahrzehnten, dass Kunden suchen immer wieder nach ein Linksrum- oder eine Rechtsrum-Lösung. Ne? Ist es TV oder ist es digital? Ist das A oder ist es B? Ist es oben oder ist es unten? Und das war schon vor Corona eigentlich eine relativ sinnlose Diskussion. Ich glaube, das wird jetzt auch bleiben, weil die Konsumenten, wie du auch sagst, die machen das eine und die machen das andere auch. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Und vielleicht bleiben wir als einzelne Menschen auch so, dass wir auch eher dazu stehen, dass wir beides sind, ne? Oder mehr als eine Sache sind. Das wird aber natürlich deutlich schwieriger für Marken, sich dadurch zu navigieren und ihre Aussagen und ihr Messaging mit Empathie tatsächlich anzupassen. Ich finde das wahnsinnig spannend zu beobachten, wie schnell Sachen gehen. Also Veränderungen im Markenwahrnehmen, die so Jahre nehmen, passieren jetzt mittlerweile innerhalb von Wochen. Das ist sowas Ähnliches stand heute in so einer Essential-Studie, die rausgekommen ist. In Adidas braucht mir nur eine Aussage, schon ist die Markenwahrnehmung von Adidas, als es um die Mieten ging, da hat die Marke an Wert verloren. Das war unfassbar, wie schnell das ging. Und ich glaube, das ist eine Zeit, wo man wirklich mit Bedacht und mit sehr viel Herz vorgehen muss, damit man nichts verkehrt macht.
Definitiv. Ich habe gerade noch über Adidas nachgedacht, dass das Schwierige natürlich für so eine Marke ist, dass diese Entscheidung, also letztendlich ging es ja darum zu sagen, müssen wir als Adidas eigentlich jetzt die Mieten für alle geschlossenen Stores gerade weiterzahlen. So, ne? Das ist ja schlussendlich eigentlich überhaupt keine Marketinggeschichte gewesen, sondern das wird ja wahrscheinlich vom Finance- und Controlling-Bereich gemacht worden sein. Und ich finde, das Gemeine ist ja, dass dahinter ja auch eine viel komplexere Frage steht.
Mhm. Aber die haben eine kommunikative Content geboten in dem Moment.
Absolut. Ne?
Und das ist, glaube ich, das, was an Komplexität noch dazu kommt, dass es nicht nur eine klassische Marketingpräsenz ist, was auch das Thema Markenbildung und Storytelling jetzt beinhaltet, sondern alles, was eine Marke jetzt macht oder eine Firma jetzt macht, wird als Content wahrgenommen und individuell auch zusammengestellt. Ich war neulich in der Diskussionsrunde, da hat Peter Bravin was ganz Schlaues gesagt. Er sagte, jede Marke erlebt gerade seine eigene persönliche individuelle Corona-Krise. Ja, und das merken wir zumindest in der Agentur auch. Man kann nicht sagen, alle Marken im Autosegment oder in der Autoindustrie funktionieren und agieren so und sollen sich so und so verhalten. Jede einzelne Marke, jede Firma, jeder Kunde erlebt einen hochindividuellen Umgang mit der Krise. Und ich persönlich glaube, dass das aus Konsumentensicht genauso ist.
Das glaube ich auch. Und wenn du nochmal wieder zurück zum Thema Purpose kommst und das auf Adidas anwendest, dann bedeutet ja Purpose tatsächlich in dem Moment nicht nur schöne Marketing-Story und von mir aus ein paar Marketing-Aktivitäten, sondern das bedeutet, und das ist das Gemeine und auch Schwere daran, schlussendlich eine Kommunikation nach innen wie nach außen. Also wie gehen wir als Unternehmen erstmal mit uns als Mitarbeitern um? Wie gehen wir mit Partnern um? Wie gehen wir und dann kommt irgendwann die Kommunikation dazu. Und für ein weltweites Unternehmen wie Adidas ist das natürlich eine totale Herausforderung. Also wenn man jetzt, ich will jetzt hier auch sozusagen nicht der Adidas-Verteidiger sein, aber dass das anspruchsvoll ist und dass sich möglicherweise ein Finance- oder Controlling-Department auch nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht hat.
Wie das ankommt.
Wie das ankommt. So, ne, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Aber deswegen ist Purpose, wenn man es richtig macht, schon eine verdammt anspruchsvolle Sache.
Da wird Storytelling echt. Ne? Dann ist es nicht irgendwas, was auf ein Storyboard ausgedacht wird, sondern alles, was ein Film oder ein Kunde tut, in der Öffentlichkeit, was wahrgenommen werden kann, wird, glaube ich, noch stärker gewichtet als vorher. Storytelling ist nicht nur die schöne Welt oder die Aussagen, die man vielleicht in einem Spot oder einem Blog oder sonst wie von sich gibt.
Ich finde, eine Frage ist dabei aber noch ganz spannend. Also jetzt ist das halt passiert. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass bei Adidas jetzt auch nicht einfach nur Tonnen von Teufeln rumlaufen, sondern dass da einfach auch, sagen wir mal, wie in jedem anderen Unternehmen ganz tolle Menschen arbeiten und auch ein paar nicht so tolle. Also so ein Normalschnitt. Also jetzt hat das Unternehmen irgendwie einen Fehler gemacht. Und jetzt ist die Frage, was macht man jetzt damit? Was würdest du denn jetzt Adidas eigentlich raten?
Also ich finde, die haben es auch ganz gut gemacht. Der CEO ist nach vorne gegangen, hat sich entschuldigt. Das fand ich recht authentisch und glaubwürdig, ne? Dass er sagt, das haben wir nicht so beabsichtigt und hat sich entschuldigt und ist weitergegangen. Wahrscheinlich war das auch ganz schlau, das danach nicht noch stärker zu thematisieren oder zu kriechen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Die haben eine Weile dafür gebraucht, das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, da wäre schon am nächsten Tag vielleicht irgendwie eine Reaktion. Aber in dem Moment, finde ich, war das vertretbar. Und da haben die dann gut gelöst. Und ein anderes Beispiel, das ich gerade auch ganz spannend fand, da war neulich auch die Diskussion, dürfen Masken Modeaccessoires sein jetzt? In den kommenden Sommern, ne? Dürfen Marken Masken mit lustigen Aufdrücken und die als Marketinginstrumentarium irgendwie einsetzen oder ist etwas, was eigentlich ein bisschen geschmacklos ist. Und auch da alle sind gespaltet. Da war bei Boohoo.com, die hatten schon angefangen damit, mit so Sprüche drauf. Ich meine, auf einer stand, if you can read this, then you're standing too close oder sowas. Eigentlich gar nicht verkehrt. Das wurde aber so, das wurde so negativ aufgenommen, da gab es keine Reaktion von denen als Marke. Und das finde ich auch ganz schwierig. Entweder vielleicht haben die gesagt, wir stehen drüber und wir reagieren nicht drauf, weil wir können nur verlieren. Oder die haben es falsch eingeschätzt und da wurde zu viel Zeit gestrichen. Das fand ich schwierig, weil das kann nachhaltig auch einen Schaden hinterlassen.
Bei solchen Themen ist, finde ich, aber auch immer eine Frage, also jetzt ist überhaupt Kommunikation, Direktkommunikation, Marken mit Konsumentenstimmen oder mit überhaupt Stimmen, das jetzt in dem Fall ist das ja auch ganz schnell so eine unglaubliche Aufregungswelle, die da ständig passiert. Da wiederum denke ich, dass es vielleicht wirklich auch gut ist, nicht überall drauf einzugehen.
Es ist auch eine wahnsinnig emotionale Zeit, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also ich kenne kaum jemanden, der nicht tangiert worden ist von dieser Krise in irgendeiner Art und Weise. Entweder, dass Leute, die sie kennen, krank geworden sind, dass Leute positiv getestet worden sind.
Kate, wenn ich so ein Marketeer bin oder ein CMO, dann stehe ich ja im Moment gar nicht so sehr vor der Herausforderung eines Spagats, sondern ich sehe mich eher auf so einem Twister-Spiel,
ja.
Wo ich Agilität, Aktualität, Fettnäpfchen, Relevanz, all das irgendwie unter einen Hut bringen muss, um richtig zu kommunizieren. Was rätst du mir denn, damit ich das jetzt gerade in den Zeiten, aber gerne auch allgemein, wenn es um Storytelling geht, ja, gut mache und richtig mache?
Ja, es ist das, was ich vorhin versucht hatte zu artikulieren. Ich glaube, es reicht nicht, in eine Richtung zu versuchen, den Leuten zu erreichen, über eine rationale Botschaft oder eine emotionale oder wie auch immer, sondern man braucht eine ganz clevere Mischung von allen. Das ist das, was wahnsinnig schwer sein wird, umzusetzen. Einige machen es ganz gut, da kommen wir vielleicht auch zum Schluss nochmal zu. Aber es ist wirklich, man muss sich in, das ist das, was Empathie letztendlich auch ist, sich in den Lage von jemand anders zu versetzen und dreimal länger nochmal durchdenken bis zum Schluss, wie bestimmte Sachen aufgenommen werden können. Und vor allem, weil die emotionale Stimmungslage im Land, nicht nur diesem Land, sondern ganz viele andere auch, sich möglicherweise täglich auch ändert, da muss man so dicht an seine Zielgruppen und Konsumenten dran sein und gute Berater haben, aber so dicht an seine Konsumenten dran sein, dass man ein sicheres Gefühl haben kann, wie es ankommt. Und wenn man unsicher ist, dann würde ich lieber warten. Wenn man unsicher ist, ob irgendwas nach hinten gehen könnte und man hat nicht die Möglichkeiten, das wieder anzufangen, dann würde ich die Finger davon lassen, bevor man sich die Finger daran verbrennt. Siehst du es anders, Frankie?
Ich denke gerade drüber nach. Also ich finde, also natürlich sollte man, also ein Gefühl zu seinen Konsumenten zu haben, ist immer irgendwie wichtig. Ich glaube, das mit dem Warten, das kann aber auch zu so einer Falle werden. Wenn du irgendwie Sorge hast, oh Gott, ich könnte einen Fehler machen, dann fängst du irgendwann also nie mehr irgendwie an. Und das könnte schon sein, dass wir die nächsten Jahre, also einfach dadurch, dass die Zeit komplexer und unsicherer wird, dass wir immer wieder so Momente haben, das kann Corona sein, das können danach von mir aus wirtschaftliche Krisen sein, die uns alle vor Herausforderungen stellt und Marken auch. Und vielleicht müssen wir aber irgendwie auch einfach auf so einen Modus gehen. Wir fangen an zu kommunizieren und wir sehen ja durch direktes Kundenfeedback auch, wie das ankommt. Und im Zweifelsfall sagen wir einfach auch mal Entschuldigung, wenn etwas eben nicht so angekommen, wie es angekommen ist. Weil Langsamkeit kann natürlich auch zu einem richtigen, ja, eine Barriere werden. Also wenn ich jetzt überlege, wie wir in die letzten Wochen als Ad Alliance in der Kommunikation überstanden haben, also erstmal nur wir intern, dann haben wir es am besten darüber geschafft, also relativ schnell irgendwie so in einen Modus zu gehen, viel zu kommunizieren, schnell zu kommunizieren, lieber irgendwie 10 oder 15 Minuten Meetings machen, einmal alle kurz sehen, alle haben das Gleiche gehört, wieder raus aus dem Meeting und weiterarbeiten. Also und dass es vielleicht eher um Schnelligkeit, um Agilität geht. Das wäre vielleicht mein Rat an Kommunikation und vielleicht weniger Langsamkeit.
Du hast recht, Langsamkeit wollte ich nicht damit suggerieren. Ich würde aber eine Botschaft zweimal wiederholen, durchdenken, bevor man Schnellschüsse macht in der jetzigen Zeit. Und wir haben es intern ähnlich gemacht. Ja, aber man merkt die Wortwahl von Kommunikation, die wir auch intern mit unseren Mitarbeitern sehr genau überlegt wird, weil das ist eine Zeit, wo die Leute sehr unsicher sind, wo alle zwischen den Zeilen lesen, wo viele Worte auf die Goldwaage auch gelegt werden. Ich glaube, alle sind gut dran beraten, einmal mehr durchzuatmen und dann souverän nach vorne zu gehen. Man kann auch, jede Krise hat auch was Gutes und jeder kann auch aus einer Krise verstärkt rauskommen. Das ist unsere grundsätzliche Agenturhaltung. Da glaube ich auch ganz fest dran, das gilt für unsere Kunden, wie auch für wir als OMDler. Aber einmal durchdenken, einmal bis zum Schluss und sicher sein, dass man seine empathische Fühler rausgestreckt haben, bevor man einfach den Mund aufmacht.
Empathische Fühler sind immer gut. Da kann ich jetzt, da bin ich ganz bei dir.
Und deine sind sehr ausgeprägt, das wissen wir doch alle.
Mal mehr, mal weniger. Also nee, aber ich habe das gerade nochmal, also da habe ich dir gerade genau zugehört und auch nochmal überlegt, jetzt Kommunikation.
Das ist ja was Neues.
Ja. Das schneiden wir später raus.
Auf gar keinen Fall.
Nein, das müssen wir auch nicht rausschneiden. Warum sollten wir jetzt was rausschneiden? Also das kommt endlich mal ans Licht, wie Kate eigentlich die ganze Zeit immer mit mir geredet hat.
Ja, genau. Genau. Du hast, sorry, ich habe dich unterbrochen. Du hast gesagt, du hast mir gerade ganz genau zugehört.
Ich habe dir ganz genau zugehört und habe nochmal mich selber hinterfragt, wie haben wir eigentlich jetzt, also jetzt außer das, was ich gerade erzählt habe, wie haben wir mit Teams, wie haben wir als Team irgendwie zusammen kommuniziert. Es passiert tatsächlich, dass du was kommunizierst, was im Team auch anders ankommt. Mhm. Trotzdem bleibe ich dabei. Manchmal ist besser, du fängst an zu kommunizieren und du versuchst natürlich empathische Fühler immer irgendwie bestmöglich gespitzt und im Fühlmodus zu haben, aber in der Komplexität würde ich ganz häufig sagen, ich kann nicht immer antizipieren, was jemand auf der anderen Seite auch noch fühlen könnte.
Und jeder darf auch Fehler machen. Man muss auch menschlich genug sein, um zu sagen, das habe ich falsch eingeschätzt oder so. Aber auch da muss man so an den Leuten dran sein, dass man merkt, wenn irgendwas falsch ankommt, ne? Oder dass man eine Kultur hat, wo entweder deine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter zu uns sagen können, finde ich blöd, oder habe ich falsch verstanden, oder wenn es um Konsumenten da draus geht, dass man auch zuhört, wie sie reagieren, ne, dass man das tatsächlich wirklich wahrnimmt. Ich finde es nichts verkehrt daran, Sachen zu justieren oder so danach, besonders im internen Verhältnis. Ne? Jeder muss auch mal über seine Schatten springen, wenn Sachen nicht gut gelaufen sind. Aber wichtig ist, dass man nah genug dran ist, um genau die Reaktion darauf vernünftig einstufen zu können.
Vielleicht, Frank, erlebt ihr denn gerade in der Adelines verstärkt noch den Kundenwunsch, mehr in Content-Kampagnen oder in Storytelling zu denken? Und wie äußert sich das, wenn es so ist?
Also definitiv ist das der Fall. Also wir haben auch das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das Thema Purpose Marketing, also auch jetzt schon vor Corona Fahrt aufgenommen hat. Und wir sind ja, es gibt ja nicht nur die Ad Alliance, sondern es gibt auch die Content Alliance. Also über Bertelsmann hinweg, also von allen Content produzierenden Divisionen. Also das ist natürlich RTL, das ist Gruner und Jahr, das ist aber auch sowas wie Penguin, Random House oder die BMG, also dort zusammenzuarbeiten und Themen größer zu machen. Und was wir als Content Alliance eben mit Kunden gemeinsam machen können, ist Themen, die sowohl Journalisten interessieren als auch Marken, die gemeinsam größer zu machen. Das ist keine gekaufte Redaktion, aber wenn man jetzt sagt, das Thema Nachhaltigkeit, das interessiert natürlich Journalisten und es gibt viele Marken, die das interessiert, dann kann man auf solchen Projekten zusammenarbeiten, wie wir das im letzten Jahr auch gemacht haben, also eine Bertelsmann-weite Nachhaltigkeitswoche, die über alle Kanäle gelaufen ist. Und wenn man dann sagt, wir machen Themen gemeinsam groß, dann gilt das für alle Content-produzierenden Divisionen, aber es kann auch für Kunden eben gelten, weil dann gemeinsam auch wirklich gemeinsam meint. Und das nimmt tatsächlich Fahrt auf. Und wenn ich das jetzt mir nochmal in Corona-Zeiten angucke, dann, wenn ich es ganz kurz erklären würde, habe ich den Eindruck, dass viele Kunden vor uns stehen und sagen, ganz viel der Kommunikation, die ich geplant habe, die ist so nicht mehr machbar. Also ich muss noch mal zurück auf Anfang. Ich kann jetzt nicht einfach meinen lustigen Werbespot mit einer idealen Welt zeigen, wo die Welt gerade nicht so ideal und auch nicht so lustig ist, sondern ich muss da was justieren. Mhm. Und da passieren dann wirklich ganz spannende Sachen, um mal irgendwie ein Beispiel zu bringen mit Ferrero, also kurz vor Ostern, mit der Marke Kinder, kann man sich ja vorstellen, das ist ehrlich gesagt für so eine Marke Ostern ein ganz wichtiger Zeitpunkt, also von Kinderschokolade, die die Oma mitbringt, bis zu den Überraschungseiern und was es da alles irgendwie gibt, also was natürlich für klein und groß an Ostern eine große Relevanz hat. Und wir haben, das war für uns auch totales Novum, dann innerhalb von 2 Wochen ein Konzept irgendwie auf die Beine gestellt. Es war eine einstündige Show am Ostersonntag, also Ostern gemeinsam mit dir. Da ging es eben darum, dass viele Familien, also Großeltern und Kinder, sich jetzt an Ostern ja nicht sehen können. Und die hat diese Show zusammengeführt per Remote. Und Ferrero war eben integriert in diese Show, also auch mit einem Product Placement, was eben auch gekennzeichnet war. Aber da ging es dann auch darum, Überraschungseier gemeinsam zu suchen. Und in dem Moment, finde ich, hat die Marke es ganz gut geschafft, auf diese veränderte Bedingung einzugehen und trotzdem das, für was sie eben steht, also so für Schokolade und für Spaß und für Ostern, das ganz gut irgendwie zu integrieren. Weil manchmal muss ja eine Justierung auch nicht bedeuten, dass ich jetzt als Marke gleich anfange zu heulen oder irgendwie nur ernsthaft zu sein. Also Kinder steht ja weiter für Genuss und das gibt's auch in Zeiten von Corona. Und insofern finde ich dieses Beispiel eigentlich ganz schön. Jetzt mal ganz ungeachtet, dass es ein eigenes Beispiel ist. Ich kann nachher auch noch ein paar andere Beispiele zeigen, dass das nicht so aussieht, dass ich mich nur selber oder wir uns selber loben wollen. Aber da finde ich Punkt 1, weil du mich ja gefragt hast, spüren wir das? Also es gibt einen großen Bedarf jetzt an justierter Kommunikation. Also das sehe ich definitiv. Und dass da, wo man dann inhaltlich miteinander irgendwie denken kann, dass das gut funktioniert. Und was für uns selber eine neue Erkenntnis ist, dass wir das in 2 Wochen hinbekommen. Also das finde ich ein ganz schönes Zeichen.
Das ist ein schönes Beispiel.
Absolut. Beobachtest du das auch, Kate, bei deinen Kunden?
Also wir haben auch Kunden, wo die merken, dass die Botschaften, die sie in ihrer Kreation haben oder die Messaging nicht mehr passt, dass die sehr einfühlsam pausieren. Ne? Es gibt aber auch andere, wo man sagt, jetzt erst recht passt dein Messaging ganz gut. Ne? Und das ist auch wunderbar. Die fragen aber fast alle. Ne? Also es ist nicht vorgekommen an unsere Kunden, dass es einfach so, wir machen einfach weiter, es wäre nichts gewesen. Also alle sind sehr sensibel, auch sehr empfindlich. Und aber wie gesagt, es ist, jeder Kunde reagiert sehr, sehr individuell und muss es auch. Und wir haben auch Kunden, die spezifische Botschaften extra entwickelt haben für diese Zeit. Ne? Also die Digital Out of Home Geschichte für Warsteine fand ich auch eine sehr gute, gelungene Umsetzung von Affuse. Ne? Dieses Bier, diese Plakate solltet ihr eigentlich nicht sehen, ihr müsstet eigentlich alle zu Hause sein. Ne? Und jetzt ab nach Hause und stay at home. Also ich finde, es gibt gute Beispiele von Marken, die die Situation so genutzt haben.
Gute Beispiele ist schon echt eine, finde ich, ganz gute Einleitung zu den besten Beispielen, die wir auch noch von euch hören wollen. Ich würde tatsächlich gerne jetzt in die Rubrik The Sweetest Lemon kommen und lade euch ganz herzlich ein, unseren Hörern vielleicht nochmal so ein bisschen den letzten Push zu geben hin zu gutem Storytelling, empathischer Werbung, ja, und einfach super Content-Kampagnen. Und freue mich, wenn ihr uns da an euren Best Practices, an eurer Sweetest Lemon teilhaben lasst.
Genau, ich habe gerade schon ein Beispiel von der Adelines gebracht. Was ich nochmal wichtig finde, ganz zum Schluss, ist, dass es nie darum geht, einfach nur eine Story zu bauen, die zum Schluss nichts mehr mit dem Produkt zu tun hat. Also mir gefallen also tatsächlich auch jetzt Dinge, wo ich trotzdem noch einen ganz klaren Produktbezug sehe. Weil ich glaube, sonst tun sich Marketeers auf Dauer auch sehr schwer, wenn ich jetzt anfangen muss, gesellschaftlich in ganz andere Sphären zu denken. Zum Schluss möchte ich ja trotz allem immer noch ein Produkt verkaufen und das ist auch total legitim. Also wenn, und das hat jetzt erstmal gar nichts mit der Adelines zu tun, wenn Rotkäppchen tatsächlich auch um Ostern rum Werbespots an Familien verschenkt, das ist eigentlich gar nicht so weit von der Ferrero-Idee entfernt, also dass Menschen sich in diesem Werbespot zuprosten können, die sich sonst nicht sehen, dann finde ich das auch smart und ich habe immer noch einen guten Link zu dem Produkt. Oder wenn O2 Konzerte überträgt von, was weiß ich, Lena oder Sarah Connor, dann finde ich, ist das auch als ein Telekommunikationsprovider, der natürlich irgendwie ganz viel mit Digitalität zu tun hat und trotzdem aber einen Entertainment-Charakter damit reinzubringen. Und das machen Vodafone und Telekom auch. Aber da, finde ich, ist ein guter Match. Also das gefällt mir, wenn ich immer wieder zurückführen kann aufs Produkt. Und da würde ich auch jeden Marketier immer ermutigen, das zu tun. Also du musst nicht sofort die Welt retten. Ist schön, wenn du ein bisschen vielleicht auch irgendwas Gutes tust, aber auf alle Fälle justier an den Moment und du darfst trotzdem weiter Produktkommunikation machen.
Ich habe 2 Beispiele. Ne? Eines ist eine Markengeschichte und eines ist ein User-Generated. Aber ich persönlich finde die Nike Play the World Spot, finde ich, großartig. Weil das ist das, was Frank auch sagt. Es ist authentisch. Es ist nah an Marke und Produkt, aber die Aussage in solche Zeiten ist, man vielleicht allein, aber nicht alleine, und man ist Teil von was Größerem. Das finde ich ganz, also es hat bei mir alle Knöpfe gedrückt, die es hätte drücken können. Finde ich ganz, ganz toll, sehr authentisch und passt sehr gut zur Marke. Aber wenn man was zum Lachen haben will, mein Lieblingsstück User-Generated Content in dieser Zeit ist das Video von einem englischen Mädchen, das so weint, weil die Mama vorführt, welche Restaurants und welche Takeaway-Dings gerade zu hat. Mummy's Cooking heißt das, glaube ich. Besser hätte man das gar nicht scripten können. Das ist großartig, weil das ist echtes Leben, das ist Familie in diese Zeiten, das ist Sehnsucht nach Sachen, die man nicht mehr hat. Also jeder, glaube ich, konnte damit irgendwie richtig fühlen. Also wenn man was zu lachen haben will, dann würde ich das mal angucken. Das wären meine beiden Beispiele.
Vielen Dank. Für die es nicht kennen, werden wir das auf jeden Fall mit in unsere Shownotes packen, den Link. Ein Blick in Kates Esszimmer ist auf jeden Fall lohnenswert.
Ja, meine Kinder reagieren genauso, wenn ich sage, jetzt musst du mit Mami's Cooking umgehen, dann lassen alles schlagartig kommen.
Das glaube ich nicht. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, gerade nochmal die Beispiele haben gezeigt, dass Storytelling und Content Marketing nicht nur in der Krise und danach relevant wird, sondern es schon längst ist. Und wir hier zwei Experten haben, mit denen man da sehr, sehr gut drüber reden kann. Von daher ganz herzlichen Dank für euren Besuch und eure Zeit und das super spannende Gespräch.
Herr Vogel, es war ein Vergnügen mit dir.
Frau Burkhardt, wie immer, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können.
Danke dir, Benny. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dir hat die heutige Folge ebenso viel Freude bereitet wie mir. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Nach nunmehr 8 Folgen Let's Make Lemonade möchte ich ein riesengroßes Dankeschön an alle Beteiligten im Hintergrund richten. Danke, liebe Frauke, Verena, Nina, lieber Stefan, Jang, Laura, Sandra, Christoph und alle weiteren Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns alle, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, um mit uns Limonade zu machen. Bleib gesund und munter. Ciao.